Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Herzlich willkommen, liebe Free-FM-Hörer, zur 79. Ausgabe der Theaterplattform, die allmonatliche Reihe mit Menschen, die am Theater Ulm werken und wirken. Am Mikrofon für Free-FM ist Rainer Markus Walter. Den kleinen Kasten, der auf manch großer Bühne noch in den Boden eingelassen ist, den kennen viele. Doch wer sitzt da eigentlich drin? Die ernüchternde Antwort: in der Regel niemand. Der sogenannte Soufflösenkasten ist meist nur noch ein Relikt aus vergangenen Tagen. Die Souffleuse oder den Souffleur gibt es aber natürlich immer noch, nur sitzen sie heute meistens in der ersten Reihe oder auf der Seitenbühne. Sie oder er ist der rettende Engel bei Texthängern oder Gedächtnislücken. Manchmal werden sie auch offensiv ins Bühnengeschehen eingebaut und müssen sogar selbst Textpassagen übernehmen. Um über diese Rolle mehr zu erfahren und zwei von diesen Bühnenflüsterern heute hier zu hören, haben wir uns zusammengesetzt in der heutigen Plattform. Wir wollen ihre Geschichte kennenlernen und dazu sind heute Uta Gerdum und Ruth Dohle zu Gast. Herzlich willkommen, ihr beiden. Grüßt euch.
Ja, hallo Rainer. Danke für die Einladung. Schön, dass wir hier sein dürfen.
Ja, wenn wir schon sonst nicht so wirklich viel zu tun haben, ne?
Genau.
Im Moment, also zumindest ihr. Entschuldigung. Die Souffleuse ist schon während der Probenarbeiten dabei. Immer mit dem Textbuch in der Hand, um Änderungen zu vermerken und absichtlich inszenierte Pausen einzutragen. Momentan ist es ja ziemlich ruhig auf der Bühne eben. Aber ich kann mir vorstellen, dass ihr trotzdem am Proben seid, oder? Irgendwas passiert doch.
Nee? Im Moment nichts.
Also 100% Kurzarbeit.
Ja, völlig auf Eis gelegt.
Okay, ja. Du darfst gerne ein bisschen näher ans Mikro. Dann hören wir dich besser. Ihr beide seid zwar Berufskolleginnen, aber gemeinsam werdet ihr wohl nicht in einem Stück zugange sein. Oder kommt das auch mal vor, wenn die Bühne richtig groß ist, wie zum Beispiel auf der Wilhelmsburg, dass ihr beide im Einsatz seid zusammen?
Nee, das passiert eigentlich nie.
Also gar nicht?
Nee. Also die eine ist außerdem das ist getrennt, Schauspiel und Musiktheater. Das heißt, wir geben uns wirklich immer nur auf dem Gang die Klinke in die Hand sozusagen. Und Ruth geht zu der einen Probe, ich zu der anderen Probe. Wir fragen dann in den Pausen, sehen wir uns auch, fragen, wie war es und so. Aber ansonsten auf der Bühne oder neben der Bühne nie zusammen.
Wie viel Soufflösen? Wie heißt das mit dem
Soufflöten? Soufflösen.
Gibt's denn eigentlich am Theater?
Zwei.
Ihr seid die Einzigen, ja. So die Allzweckwaffen.
Genau.
Ja.
Tatsächlich, ihr seid dann auch gar nicht bei jeder Aufführung dabei. Also sprich, es ist nicht immer jemand, der am Rand oder von vorne ein bisschen anflüstert, nötig.
Gut. Wie gesagt, also Uta ist ja beim Gesang und Oper dabei und ich bin für das Sprechtheater zuständig, aber nicht in jedem Stück wird eine Souffleuse verlangt. Und wie gesagt, wenn es halt ein schwerer Text ist oder große, lange Textpassagen in dem Stück vorhanden sind, dann wird gerne eine Souffleuse eingesetzt.
Und gibt es dann auch manchmal, dass der Regisseur beispielsweise sagt, naja gut, okay, der Text, der ist so abgefahren oder so eigenartig strukturiert, da braucht man einfach gar nicht mit, das kriegt man aufgefangen.
Nein, das geht nicht, weil ja die Kollegen die Stichworte brauchen, damit sie ja wissen, wann ihr Part drankommt. Also Stichworte sind ganz wichtig.
Okay.
Und je abgefahrener es ist, umso mehr braucht man jemanden, der dabei ist, würde ich sagen.
Und um nicht die völlige Verwirrung ins Land ziehen zu lassen. Okay, ja. Du bist 1965 geboren. Ich bin jetzt mal so frech und sag das in unserem Alter. Dann darf man das?
Darf man, ja.
Das habe ich schon mal rausbekommen. Aber was ich nicht rausbekommen habe, wo bist du eigentlich geboren?
In Eisenhüttenstadt.
Eisenhüttenstadt. Das klingt nach Bergbau.
Stahl.
Stahl.
Ja, liegt wirklich an der also an der ostdeutsch-polnischen Grenze, also JWD. Aber ich bin dort wirklich nur geboren. Meine Eltern waren beide Sänger, sind dann wirklich da, wie das immer so ist, als Sängerfamilie eben von einem Theater zum anderen. Mhm. Und dadurch bin ich also so, ich sag immer, ich komme aus Ostdeutschland, ja, weil wir eben so viele Stationen, ich könnte jetzt nicht sagen, ja, von woher bist du denn jetzt genau?
Ja, Eisenhüttenstadt, okay. Ja. Hast du da irgendeine Erinnerung? Oh nee, du warst ganz kurz, hast du gesagt.
Ja, ich bin aber vor ein paar Jahren, habe ich Onkel und Tante dort besucht und dann sind sie mit mir so, ja, so ein paar
Stationen abgegangen,
aber ich habe da also jetzt nichts wiedererkannt. Ich meine, da war ich wirklich zu klein. Also mit 2 Jahren sind wir dann nach Nordhausen gezogen und dann nach Zwickau und dann Weimar und also es war, ja.
Okay.
Zigeunerleben.
Es scheint ja, im Nachhinein, dass dir also dann aber das Singen besonders viel Spaß gemacht hat. Das habe ich auch schon mitgekriegt. Das hat mir auch ein kleines Vögelchen gezwitschert. War das klassischer Gesang oder auch Popmusik?
Ja, das war rein klassisch. Also es war, es war an der Hochschule für Musik in Weimar, zu Ostzeiten eben noch, Opernschule. Also alles, was dazu gehört. Also es Gesang, also natürlich die typisch klassische Ausbildung, Sprecherziehung, also Musiktheorie, Musikgeschichte, Ballettunterricht, Fechten hatten wir sogar, Italienisch. Ja, aber was wir natürlich auch hatten bis zum 2. Studienjahr war Marxismus, Leninismus, Russisch auch noch. Also
kannst du noch Russisch?
Ich verstehe es ganz gut. Ich kann es auch lesen. Kommt mir auch manchmal zugute im Theater, wenn eben Pikdam oder Onegin oder sowas gespielt würde. Aber ich könnte mich jetzt nicht mehr fließend unterhalten. Das ist einfach jetzt auch zu lange her.
Okay.
Ja. Also mein Abschluss gemacht mit Diplom dann und auch ein paar Jahre gesungen. Dann muss ich aber jetzt wirklich sagen, zu oft, zu viel, die falschen Sachen. Ich bin nämlich vorzugsweise im Musical oder in der Operette eingesetzt worden, aber vor allem Musical. Und das war dann so, dass ich wirklich ein Knötchen bekommen habe. Also
es war einfach falsch.
Ne? Es war,
aber du hast es zunächst mal abgeschlossen.
Genau. Und stand ein paar Jahre auf der Bühne.
Und hast dann tatsächlich den Schritt gemacht. Die Eltern waren wahrscheinlich wahnsinnig stolz drauf, dass das Kind den auch so einen Weg eingeschlagen hat. Oder waren die eher unglücklich?
Ja,
aber damit?
Das sind die kritischsten halt dann. Ne?
Ja. Die haben ganz genau hingehört.
Aber es, irgendwie war der Weg vorgezeichnet.
Okay. Und da gab es also diesen radikalen Schnitt in deinem jungen Leben, der deine Pläne komplett durcheinander gebracht hat. Du hast es gerade angesprochen. Eine Krankheit hat zum Ende des Sängerlaufbahn geführt.
Ja,
darf ich dir fragen, was dir widerfahren ist?
Ja, wie ich eben schon angedeutet habe, also einfach Knötchen. Es ist also diese typische Überbelastung der Stimmbänder und eben darauf eben noch rumgesungen, rumgesprochen. Ja, es war eben damals auch nicht so wie jetzt, zum Beispiel Musical wird oder auch sogar Operette schon, da wird schon sehr viel mit Mikroport gearbeitet oder fast ausschließlich.
Und das war damals noch nicht.
War noch nicht Anfang der 90er. Also wirklich alles, ich sag mal so schön, Naturstimme. Ja. Okay. Und also es war dann wirklich so, dass ich teilweise also kaum noch sprechen konnte. Also die Sprechstimme war schon in Gefahr. Und das war also erstmal, sag ich mal, das musikalische Ende. Ja.
Okay. Ja, und dann hieß es ja wahrscheinlich erstmal komplett neu denken, weil du hattest denke ich, irgendwas im Kopf, wie es weitergehen soll. Gab es dann für dich auch irgendwie einen Plan B? War da immer im Hinterkopf noch irgendwas anderes oder war das erstmal?
Also Plan B, also meine zweite Karriere war dann die, ich habe einfach meinen damaligen Mann kennengelernt und den geheiratet und Kinder bekommen. Das war also die andere Karriere.
Das ist ja auch nicht die schlechteste.
Ja, Plan B klingt natürlich ist lustig, war ja nicht geplant, aber das
ist der Plan K.
Es war zur richtigen
Kinder.
Zeit dann, genau. War genau die richtige Zeit und mein Mann war Hotelmanager und wir waren eigentlich seit 96 dann nur noch im Ausland, also über Österreich, Italien, seit 99 in Spanien in der Nähe von Barcelona.
Hotelmanager, das heißt, es war da quasi schon auf dem Plan gestanden, alle paar Jahre umzuziehen.
Nein, das nicht so. Das war freiwillig. Das war wirklich freiwillig, auch um ein bisschen was auszuprobieren. Das Leben im Süden war ja auch immer sehr interessant und hat ja so seine schönen Seiten. Und wir wollten einfach schauen, wo ist der Platz, wo man wirklich auf Dauer leben kann, eben auch mit Kindern, wenn die dann in die Schule kommen und so weiter. Und das wurde dann doch Spanien.
Okay. Ja, ihr habt es also ziemlich in der Gegend rumgebracht. Österreich hast gesagt, Italien, Spanien und eine Station war Panama. In welchen Städten hast du da jeweils gelebt? Österreich, Wien wahrscheinlich, oder?
Einmal Salzburg.
Ah, Salzburg.
Salzburg, okay. Wien auch, genau. In der Toskana, das war mehr ländlich, in der Nähe von Grosseto, Massa Marittima, also Toskana. Und in Spanien nördlich von Barcelona, ein kleinerer Ort an der Küste. Aber zum Leben und Aufwachsen für die Kinder war das natürlich ideal.
Das klingt ja nach echt was schön. Und dann gab es Panama. Wie lange hattest du da immer Zeit, diese Länder zu erleben? Was hast du mit dieser Zeit gemacht? Hast du dann auch selbst im Hotel gearbeitet wie dein Mann oder warst du Mutter und Hausfrau?
Das Letztere auch, ja. Und ich habe, die Stimme kam mir dann auch so langsam wieder. Es regenerierte sich auch natürlich nicht mehr so, wie es vorher war. Ich habe dann Barmusik gemacht. Es gab in fast jedem Hotel irgendwo einen Flügel und eine Bar.
Okay.
Und komischerweise habe ich auch immer einen fähigen Pianisten gefunden.
Die waren da
und
immer,
wir haben dann so Cole Porter und George Gershwin und eben solche Sachen gemacht, so einmal in der Woche. Just for fun, war aber wirklich viel Fun, hat sehr großen Spaß gemacht und das ging mit der Stimme auch. Also die hatte eben dann
die kam dann so wieder.
Ja, es war aber eben dann so eine bisschen angeknackste, rauchige Stimme, aber das passte dafür. Aber ich musste schon vorsichtig sein.
Die hatte dann
sein.
So ein bisschen was Verruchtes.
Die hatte was Interessantes, ne? Dann, genau. Okay. Das waren schon schöne Jahre, ja.
Oh, wie schön ist Panama. Ich glaube, das kennt jeder, ne? Man kennt den Panama-Kanal weltweit, das ist auch noch so ein Ding. Aber das war es dann für die meisten auch schon. Geht mir genauso. Sag mal, wo genau liegt eigentlich dieses sagenumwobene Panama?
Panama, das ist sagenumwoben. Es heißt so die Schweiz Lateinamerikas.
Ah, ja.
Es liegt zwischen Costa Rica im Norden und Kolumbien im Süden. Es ist ein ziemlich schmales Land. So lange war der Ausflug dort nicht. Es waren drei oder vier Monate.
Mhm.
Eigentlich auch nur, weil mein Mann das Angebot bekam, eben dort zu arbeiten und wir das einfach mal ausprobieren wollten. Wir sprachen ja Spanisch, die Kinder sind ja Spanisch auch aufgewachsen, da gab es also keine Hürde. Aber genau in der Zeit habe ich wirklich festgestellt, das ist nicht mein Leben. Mir fehlte Europa. Merkte ich, ich bin Europäer. Mir fehlte auch das Mittelmeer. Muss ich jetzt wirklich so sagen, also einfach diese ganze Zone in Spanien, wo wir so lange gelebt haben, genau. Und ich merkte auch immer mehr, ich muss irgendwie auch ans Theater zurück. Das kam also irgendwie, es klingt jetzt zwar vielleicht irgendwie eigenartig, aber das hatte ich immer so im Genick, irgendwie dieses Gefühl, ich muss irgendwie wieder zurück. Wir hatten ja auch unseren Lebensmittelpunkt in Spanien, also auch nicht aufgegeben, unser Haus und unsere Freunde waren ja dort, die Kinder sind ja dort groß geworden, mein ganzes Netzwerk war auch dort. Und dann kam es eben wirklich so weit, dass aus meinem Mann, mein Ex-Mann dann wurde und ich mit denen wieder zurück bin nach Spanien und von Spanien dann geschaut habe, wie kommen wir wieder zurück nach Deutschland. Und ich bin dann ich will jetzt keine Werbung dafür machen, es gibt eine Website, wo man also schauen kann, was gibt es für Jobs am Theater.
Ja, ja, gut, das ist
und
ja, ja.
Da suchte eben Ulm eine Souffleuse. Und ja.
Also jetzt ganz kurz, ich bleibe nochmal an dem Panama hängen.
Mehr wissen über Panama?
Ja, nicht wirklich, aber ich weiß zumindest, dass es auf der einen Seite der Pazifik ist und auf der anderen Seite der Atlantik.
Ja,
das heißt, du konntest mal im Pazifik und mal im Atlantik schwimmen.
Ja,
beide waren nicht so toll, du hast das Mittelmeer vermisst, oder wie? Kann ich irgendwie gut verstehen. Das war kommunikationstechnisch, war es dann eben naheliegend. Panama hast du mir jetzt auch beantwortet, redet man Spanisch. Das war dann auch kein Ding. Und nach 18 Jahren bist du dann wieder, muss ich ja jetzt relativieren, wie du mir gerade mitgeteilt hast, hast du die Reise dann ohne deinen Mann angetreten, nach Deutschland zurückgekehrt.
Die Rückreise, genau.
Jetzt aber doch die Frage, wieso dann ausgerechnet nach Ulm? War es wirklich nur der Job oder gab es da auch eine persönliche Verbindung oder so zu Ulm?
Ja, ich hatte dann einen sehr netten Mann kennengelernt, der also auch jetzt mein Lebensgefährte ist. Das kam dann dazu und der wohnte also in der Nähe von, wohnt immer noch, also hier, klar, aber wohnte damals auch in der Nähe von Ulm und dadurch passte das zusammen. Aber es gab auch wirklich nicht viele Stellen, die ausgeschrieben waren, Souffleur oder Souffleuse, weil meistens, vielleicht kann sein, dass du darauf eh noch gekommen wärst, es ist ein Job, der meistens hausintern auch besetzt wird. Und deshalb da gab es auch nicht so viel Auswahl. Und es war eben genau dieser Job hier in Ulm und da passte alles zusammen. Und das war, und die Motivation war eben auch da, einmal Theater und dann eben die neue Liebe. Und dadurch fiel mir das dann auch relativ leicht, genau, hier die Entscheidung.
Und das ist jetzt wie lange her?
Das war 2014.
2014, ja, fühlst du dich wohl hier?
Ja, sehr wohl, schön. Ja.
Da hast du ja die Stadt einfach auch ohne Corona mitgekriegt und weißt, wie schön es eigentlich sein
wunderschön,
kann.
Wunderschön,
ne?
Ja.
Jetzt hast du gerade angedeutet, solche Jobs als Stellen als Souffleusen werden eher intern ausgeschrieben. Also das Ulmer Theater hatte dann gerade Bedarf in dem Moment und das war jetzt ausnahmsweise mal nicht intern ausgeschrieben, oder wie?
Genau. Also was heißt ausgeschrieben? Es ist meistens oder oft so, dass dieser Posten von jemandem übernommen wird. Also meistens ist es ein ehemaliger Sänger. Also im Musiktheater jedenfalls ist es fast immer ein ehemaliger Sänger, ehemaliger Solist oder jemand, der aus dem Chor kommt oder also nicht mehr singen kann aus irgendwelchen auch Krankheitsgründen, eben wie es mir eben auch ging mit der Stimme, genau. Weil du musst halt einen Klavierauszug lesen können, du musst mitatmen, mitfühlen, du musst genau wissen, wann brauchen Sänger eigentlich das Stichwort, das ist eben die Geschichte und teilweise eben auch Einsätze geben, also an großen Häusern, wenn man Stellenausschreibungen sieht, da steht auch oft dass du also in der Lage sein musst, auch zu dirigieren zu können.
Okay.
Also es wird schon im Musiktheater in der Hinsicht, kann es nur jemand, wie heißt es so schön, in Gänsefüßchen vom Fach sein.
Ja.
Genau.
Das klingt aber doch eigentlich schon, ich habe jetzt irgendwie gar keine Idee gehabt mit Souffleusen und so. Und ich glaube, so geht es mit Sicherheit auch vielen Theaterfremden. Das klingt ja zunächst so, naja gut, den Schauspielern irgendwie mal ein Stichwort geben. Aber das scheint ja doch deutlich komplexer zu sein, als man sich das vorstellt, so wie du das gerade darstellst. Und durchaus nicht einfach sowas, was man in die Wiege gelegt bekommt, sondern das will auch ein Stück weit erlernt sein.
Ja, es ist ganz anders. Also Schauspiel hat andere Tücken. Ich habe einmal im Schauspiel ausgeholfen.
Das
ist eine ganz andere Geschichte. Die Sänger kommen sehr gut studiert schon zur ersten szenischen Probe, weil ja im Vorlauf schon sehr viele musikalische Proben waren. Die sind eigentlich sehr sicher. Aber das eine Stück, wir spielen ja meistens in Originalsprachen. Die eine Oper ist in Englisch, die andere ist in Italienisch, die dritte in Französisch, die vierte, jetzt bekommen wir ja was ganz Tolles auf die Bühne, in Tschechisch. Ja.
Ah ja, okay.
Aber da gab es auch einen Coach dazu, Gott sei Dank. Da kann es natürlich gerade am Anfang, ist es doch das Erarbeiten ein bisschen schwieriger, da gibt es auch Hänger und wo man dann hilft. Bei den Sängern ist es auch wirklich so, dass man es eben manchmal automatisch schon vorgibt, also auch bei Vorstellungen. Da warte ich nicht erst, bis sie wirklich rausfliegen, weil dann wäre es zu spät, es würde auffallen. Da gebe ich es wirklich ein paar Takte vor oder wenn gerade so Pausen sind, ein paar Takte Pause, so die typische Pause, wo der Sänger denkt, oh, wie geht's jetzt eigentlich weiter, gebe ich automatisch vor.
Okay. Mm-hmm. Frage, ist das jetzt eigentlich ein Vollzeitjob, also ist das hauptberuflich oder ist das eben nebenberuflich Geschichte? Das ist ein hauptberuflicher Job.
Ja.
Und deine Töchter hängen dir nicht mehr am Rockzipfel, die sind inzwischen schon erwachsen, das habe ich jetzt schon rein rechnerisch mitgekriegt.
Ja.
Frage, was treibst du, wenn du nicht im Theater bist?
Wie gesagt, eine Tochter lebt bei mir zu Hause, ist aber schon erwachsen, aber studiert halt und ist jetzt in Corona auch nicht so einfach. Da bin ich also wirklich auch noch dabei. Natürlich sie ist zwar groß, aber trotzdem kümmert man sich ja auch um große Kinder, versorgt sie auch gerne noch. Wir haben einen Hund, also wieder einen neuen Hund.
Was für einen?
Es ist eine Schäferhund-Mischling.
Also was Größeres.
Bisschen was Größeres. Gut. Ja, vorher hatten wir was ganz Kleines und ich habe dann gesagt, gut, wenn wieder Hund, dann ein bisschen größer kann er sein. Und meine Tochter kam dann mit dem Schäferhund. Ja, aber Mama, guck mal, wie sie guckt. Ja. Durch Corona hatten wir auch Zeit, sie an uns zu gewöhnen. Mhm. Ich lese gerne, ich koche gerne. Natürlich höre ich wahnsinnig gerne Musik, ist klar. Ich wandere gerne, vorzugsweise jetzt mit meiner soufflösen Kollegin. Wir haben ja jetzt viel Zeit. Mhm. Und also es wird mir nicht langweilig. Und im Normalfall, im normalen Proben- und Vorstellungsbetrieb bleibt auch gar nicht viel Zeit. Da ist man also froh, sich zu regenerieren zwischen zwei Proben. Die gehen ja doch, also sag ich mal, die eine endet um 2, die nächste geht um 6 los. Da schafft man gerade so Essen, kurz regenerieren, mit dem Hund noch raus und so.
Und dann normalerweise ja noch Aufführung.
Genau, also, ja.
Ja, normalerweise, ne? Normalerweise, aktuell wird auf jeden Fall, habt ihr gesagt, nicht geprobt. Also ihr seid alle nicht am Haus, nehme ich an, oder
wie? Im Moment nicht, nein.
Ist tatsächlich leer. Alle Akteure sind mit Sicherheit heiß drauf, dass es weitergeht. Das Signal für die Wilhelmsburg wurde gegeben, habe ich die Tage gehört, ja, von unserem Oberbürgermeister. Gehört, ja. Der hat das in einer Talkshow im Roxy verlautbaren lassen. Was glaubst du persönlich, wird das kommende Jahr für uns noch bereithalten?
Das kommende Jahr.
Also, und jetzt ist
also
jetzt
die nächste Spielzeit.
Für euch heißt es die nächste Spielzeit.
Ich denke, hoffe, genau, dass wir wirklich ganz normal wieder spielen können. Also ich bin ein hoffnungsloser Optimist. Ich glaube daran im nächsten September. Und ich kann nur so viel sagen, es liegen ganz tolle Opernproduktionen auf Eis, sage ich jetzt mal, die also dann auf die Bühne kommen. Das wird eine unglaublich tolle und interessante Spielzeit.
Jetzt habe ich aber noch eine Frage, die mir unter den Nägeln brennt. Das ist einfach Neugier. Ich habe gerade Wilhelmsburg angerissen. Das ist ja doch eine sehr große, fette Produktion. Und da ist ja nichts mit in erster Reihe sitzen und was rüberrufen. Wie wird das gelöst da oben?
Also Wilhelmsburg ist meistens bei den vor allem Aufführungen keine Soufflöse
dabei. Gar keine dabei.
Nee, okay. Ich habe einmal bei Evita war ich beim Probenprozess noch dabei, als wir auf der Probebühne waren, bei den ersten Proben noch auf der Wilhelmsburg auch noch, aber dann ab, glaube ich, Hauptprobe nicht mehr, weil das ist einfach immer, es geht ja auch alles dort mit Mikroport und das Orchester wird eingespielt, das ist ein Wahnsinns Lautstärken, hätte ich oder gar auch meine Chance. Kollegin überhaupt keine Chance.
Okay. Ja, und genau, Kollegin ist das Stichwort, bevor wir uns jetzt gleich mit Rodole unterhalten, der Berufskollegin, die hier ja auch daneben sitzt. Hallo nochmals, Ruth.
Hallo, Rainer.
Geboren bist du, das habe ich rausgekriegt, in Gelsenkirchen, also so richtig mittendrin im Ruhrpott.
Genau, da kommt der Bergbau.
Aber du warst da, glaube ich, auch gar nicht so lange. Ist der Pott also für dich nicht Heimat oder bist du Schalke-Fan oder so?
Nein. Ganz früh sind wir da weg. Wir sind dann nach Basel, da war ich, glaube ich, 3. Und als ich dann 5 war, da sind wir schon nach Wien gekommen. Und dort bin ich dann auch aufgewachsen.
Deine Eltern, hast du jetzt gerade gesagt, du bist mit denen, die haben dich mit dem Theatervirus angesteckt, ja, seit ein paar Mal umgezogen, hast gerade erwähnt, nach Basel und von dort nach Wien, wegen der Arbeit deiner Eltern, nehme ich an, oder?
Ja, aber meine Eltern hatten sich getrennt. Also ich bin mit meiner Mutter...
Der eine nach Basel, der andere nach Wien, oder?
Nein. Also mein Vater ist Richtung Hamburg hoch und meine Mutter und meine Schwester und ich sind eben über Basel dann nach Wien gekommen, um dort dann auch aufzuwachsen.
Na, ist die kleine Ruth dann auch immer mit ins Theater gegangen? Oder wie kam das dazu? Wann hast du angefangen, darüber nachzudenken, dass du Schauspielerin werden möchtest? Gab es da irgendeinen konkreten Auslöser oder so?
Meine Mutter war auch Schauspielerin gewesen, aber hat dann, als sie uns bekommen hat, aufgehört. Und dann hat sie sich für die Kostüme entschieden. Und da hatte ich dann immer das Glück, in diese Werkstatt nach der Schule gehen zu können, um mich dann mit diesen Hüten zu verkleiden und diese Tiermasken aufzusetzen und ja, auch die Kostüme anzuprobieren. Und das hat natürlich dann irgendwie was ausgelöst. Und später durfte ich dann auch mal bei den Proben dabei sein und diese konzentrierte Arbeit aus diesem dunklen Raum an einer hellen Szene, wo man sich nur darauf so fokussiert, dass das hat mich unglaublich beeindruckt und ja, da wollte ich das dann auch.
Da hat es den Schalter umgelegt. So. Mhm. Und du hast dich dann tatsächlich auch entschieden und hast in Wien hast du dann Schauspiel studiert. An welcher Akademie warst du?
Ich war an der privaten Schauspielschule Professor Kraus.
Schöne Zeit gewesen? Spannend?
Ja, durchaus, weil wir hatten schon die Möglichkeit, während dieser Ausbildung auf Tourneen zu gehen. Also oder auch Statisterie an den großen Theatern, Theater der Wien Volkstheater zu machen. Und da war man natürlich dann immer so ganz bei den Großen schon mit dabei und konnte da schon einiges sich abschauen.
Okay, du sagst Tourneen, du warst also unterwegs in Österreich oder auch über die
Schweiz, Deutschland, okay. Österreich waren die beiden Tourneen, ja.
Das waren dann Tourneen von der Schauspielschule?
Nein,
oder?
Nein, das waren eigenständige. Das eine war vielleicht kennen, wenn Sie den Namen hören, von den Gebrüdern Grabowski. Das war eine Tournee und von Robert Freitag damals, das Mädel aus der Vorstadt von Destroy.
Und da bist du dann schon ein bisschen noch rumgekommen. Beim Film bist du auch schon mal gelandet, habe ich gelesen. Was war das für eine Produktion? Fernsehfilm, großes Kino, Experimentalstreifen?
Nein, nein, es war ein Fernsehfilm. Anschlag in Gastein. Ich habe eine Terroristin gespielt.
Eine Terroristin.
Gerade ich. Aber nur so eine Szene mit einem Maschinengewehr, was mir quer auf den Bauch geklebt worden ist. Im Auto sitzend, Kamera durch das Dach, Einstellung gemacht. Und dann nochmal eine Szene, ein Telefongespräch. Also nichts Großes.
Also zwei Szenen. War spannend so beim Film?
Ich habe gleich gemerkt, dass das nicht meine Welt ist. Ich brauche das Unmittelbare, also das Theater, wo das entstehen kann und nicht, wenn man irgendwo gerade ist, man drin in einer Situation und dann hört man schon
Cut.
Ja, ganz genau.
Das machen wir jetzt nochmal. Da ist jemand hinten durchs Bild gelaufen.
Ja, genau.
Das ist spannend. Ich habe ja jetzt wirklich, wie gesagt, wir sind ja in der 79. Folge hier. Ich hatte schon immer wieder mal Schauspieler hier, die dann Ausflüge in den Film gemacht haben und bis jetzt hat mir jeder genau diese Antwort gegeben. Das ist echt spannend, finde ich. Also jeder hat gesagt, ach ja, Film, schon okay, aber nee, ich brauche eigentlich die Theater.
Es ist halt nur eine Konserve, nicht? Und am Theater, man spürt das Publikum, was da kommt, also ob man sie kriegt und oder ob sie gelangweilt sind. Und
man setzt sich ja dann auch in dem Moment einfach auch der Kritik aus. Könnte ja auch sein, dass die das einfach gerade blöd finden, was da oben passiert. Ne?
Das schon, aber das muss man dann auch annehmen.
Muss man aushalten. Ich habe gesehen, du hast bei den wichtigen Wiener Festwochen bist du auch schon mal aufgetreten. Was hast du da gespielt? Wie bist du da dazu gekommen? Weil die Wiener Festwochen ja schon so eine Hausnummer in Wien sind. Ne?
Aber auch das war während der Ausbildung. Und da haben wir die letzten Tage der Menschheit gemacht. Da waren der Pessimist und der Optimist besetzt mit Helmut Lohner und Peter Weck. Und da gibt es ja diese Pompenhebra, diese Toten- oder Sargträger. Und da hatten wir so kleine Szenen für uns. Sonst haben wir geholfen beim Umkleiden, weil es ging alles auf offener Bühne. Die mussten sich schnell umkleiden, Requisiten bringen, ein Essen bringen. Und sonst hatten wir einmal unseren kleinen Tanz mit den Särgen. Das war schon.
Das Tanz mit den Särgen, das klingt sehr wienerisch. Ne? Also das kriege ich eigentlich nur wie Wiener hin.
In Corona-Zeiten hört sich das gar nicht gut an.
Okay. Nee, aber, ja, okay. Ja, und dann hat es dich doch nochmal zurück nach Deutschland verschlagen und dann gleich in den hohen Norden, habe ich gesehen. Du hast in Hamburg unter anderem in der Kinderoper auch gespielt. Musstest du da singen, Kinderoper? Das klingt für mich so nach singen.
Nein, eben nicht. Das war Ring des Nibelungen und das wurde für Kinder aufgearbeitet, natürlich in verkürzter Form. Mhm. Es kam nur über die Orgel und wir haben gesprochen dazu.
Okay.
Es gab auch nicht mehr, also wesentlich weniger Rollen. Also,
der Ring der Nibelungen wäre ja schon eine starke Hausnummer für Kinder. Ich glaube, da wären die relativ bald gelangweilt. Und am Schluss alle, und nach der ersten Stunde schon alle am Schlafen.
Was mich da so fasziniert hatte, war halt die Raumbühne. Durch den ganzen Raum zog sich so ein Plexiglas rein. und wo die Nixen auch eben unten durchlaufen, schwimmen konnten und die Kinder saßen auf moosbezogenen Steinen, die natürlich aus Pappmaché waren. Und also die waren ganz eingebunden in diesem Bühnenbild und das war schon...
Ja, klingt spannend, klingt cool, ja. Deine nächste Station, die war dann Paderborn. Also zurück in Deutschland und dann zumindest in die grobe Richtung deines Geburtsortes, grobe sage ich. Und da bist du dann auch ein bisschen geblieben in Paderborn.
Ja, da war ich 4 Jahre lang, gehörte ich zum Ensemble dazu. Und das war eine schöne Zeit. Ich konnte da wirklich alles ausprobieren. Also Minna von Barnhelm oder die Recher, die Gina aus Ibsens Wildente. Also ich konnte einfach mal schauen, wo meine Stärken liegen. Das war einfach faszinierend auch.
Du bist weg von Paderborn in die ehemalige Hauptstadt Bonn und hast eine Familie gegründet. War dann Schluss mit der Schauspielerei?
Nein, nicht ganz. Was gut war, ich konnte das mit Gastverträgen noch verbinden.
Ah ja, okay.
Und da war ich an einem kleinen, schönen Zimmertheater in Bonn, das Eurozentral.
Darf ich ganz kurz reingrätschen? Zimmertheater, das musst du mir erklären.
Ja, es ist wirklich ein Zimmer gewesen. Es sind 42 Sitzplätze maximal.
Okay, ja cool.
Und was mich daran so interessiert hat, war eben, man konnte fast filmisch arbeiten. Also während hier im Ulm natürlich die große Geste sein muss, konnte man da wieder nur mal eine Augenbraue heben oder nur einen Mund.
Und das war dann so direkt, dass es der Zuschauer auch gesehen hat, ne?
Ja, okay. Das also minimalst und das war natürlich eine neue Herausforderung. Mhm. Und,
So sehr, sehr direktes Schauspiel dann. Dann hast du eine Laienspielgruppe noch geleitet, das habe ich auch gelesen. Das war bestimmt auch spannend, weil als Gelernte dann mit Laien zu arbeiten.
Ja, natürlich diese Chance zu haben, mal seine eigenen Ideen zu verwirklichen und klar, ich war dran gebunden, das war eine Laienspielgruppe und die war natürlich als Verein, dass sie möglichst also so Schenkelklopferstücke haben wollte.
Okay, also ein bisschen einfacher. Boulevard.
Ja, genau. Aber ich konnte halt trotzdem Spielfiguren rauskitzeln und die Leute waren mir dadurch sehr dankbar, weil ich natürlich ein bisschen Know-how auch da nochmal reingebracht habe.
Ja, und jetzt lebst du in Ulm. Was hat dich denn vom Rhein an die Donau getrieben? Schon wieder die Liebe womöglich?
Nein,
ich frage nicht weiter, okay.
Im Gegenteil.
Okay, alles klar, dann frage ich auch nicht weiter. Hast du schon beantwortet. Seit der Spielzeit 2019, 2020 bist du jetzt als Souffleuse für das Sprechtheater, das ist der Unterschied
richtig,
eben zur Uta, am Theater Ulm. Wie kam das dann zu, wie bist du dann da reingekommen?
Ich habe einfach gesucht nach, es gibt ja dieses von dem Bühnen,
Bühnenjobs, genau.
Und da habe ich einfach mal geguckt, wo könnte es eine Souffleuse nötig sein, weil ich mir nicht selber vorstellen konnte, noch auf der Bühne zu stehen. Und ich wollte aber gerne wieder ins Theatermetier zurück.
Theaterluft schnappern.
Ganz genau. Mhm. Und ja, dann hatte ich das in Ulm gesehen und habe es versucht und ja, es hat geklappt.
Ja, jetzt bist du hier, sitzt heute bei uns. Im Theater, da sitzt ihr ja gerne auch mal in der ersten Reihe. Kommst da schon auch mal zu irritierten Blicken, wenn ihr plötzlich den Schauspielern dazwischen quatscht von den Zuschauern? Oder schnallen die das immer gleich, dass ihr jetzt die Soufflösen seid?
Da wir das Buch dabei haben, kriegen das auf jeden Fall die ersten 2, 3 Reihen ja schon mit. Oder man schleicht sich ja ganz schnell zum Schluss, wenn das Publikum schon sitzt, dann auf den Platz. Genau.
Wo kommt die denn her? Guck mal, die ist zu spät gekommen.
Nein, wir haben ja unser kleines Lichtlein dabei. Ne? Mhm. Und das ist dann natürlich schon so ein bisschen ein Lichtkegel. Und da weiß man dann schon, die muss irgendwie dazugehören.
Dann wartet wahrscheinlich denn da sitzt. Mach mal schon auf. Wann wird sie endlich was sagen?
Ich weiß nicht, also ich habe das noch nicht so gemerkt. Sie fragen dann manchmal, ach, sind Sie die Soufflöse? Mhm. Und dann nicke ich oder sag ja. Und interessant, das gibt es also noch gar nicht im Kasten oder auf der Bühne.
Aber ja, das kommt auch ganz Das mit dem Stück Kasten ist, glaube ich, eh Geschichte, oder? Das, der ist halt in manchen Theatern noch da, aber...
Leider.
Findest du es gut, oder?
Ja, natürlich. Man ist so nah dran und kann wirklich jeden erreichen. Ich meine, ich sitze ja meistens, also Ruth darf in der ersten Reihe sitzen. Ich bin ja, da das Orchester im Graben ist, noch, ich bin dann meistens an der Seite.
Ah ja.
Ganz an der Seite reingequetscht. Und wenn natürlich ein Sänger auf der anderen Seite steht, hört der von mir nicht viel, wenn es wirklich sein muss. Also manchmal muss ich auch rüberspringen oder bin also da etwas beweglich. Ich würde auch gerne in der ersten Reihe sitzen. Nee, aber dem Kasten trauern, glaube ich, alle hinterher. Aber an den kleinen Bühnen ist, man sieht ihn halt doch, ne, den Kasten, das stört schon, kann ich mir vorstellen.
Aber
schon,
man hat ja unglaublich Staub geschluckt dabei, immer in diesem wenn sie mit ihren langen Roben darüber...
Ja, das stimmt.
Aber ihr seid jetzt, von euch ist nie jemand irgendwann in so einem Kasten gesessen?
Nein.
Das ist eine Erfahrung, die euch noch fehlt.
Ja. Muss nicht sein, unbedingt.
Sag mal, eine blöde Frage. Jetzt habe ich zwei Damen zu Gast. Ich hatte in der Vergangenheit, es ist wirklich lange her, in dieser Reihe schon mal zwei Soufflösinnen da. Gibt es da eigentlich keine Männer?
Doch.
Oder sind eignen die sich nicht wegen der Stimme?
Also ich kann es nicht sagen. Als ich in Paderborn war, da gab es gar keine Soufflöse. Und ich wusste gar nicht, dass es also noch Theater gibt. Deswegen war ich ganz erfreut und erstaunt, als ich dann doch da im Bühnenjobportal gelesen habe, dass es Soufflöse gibt.
Okay. Ja, offensichtlich, ne? Also ja, ich habe ja zwei davon jetzt hier. Aber eins muss ich jetzt schon mal, ich bin jetzt wirklich schon verdammt oft im Theater gewesen. Ihr seid mir noch nie aufgekommen. Ich habe es noch nie gehört. Arbeitet ihr mit Gedanken übertragen oder seid ihr so leise? Wie macht ihr das eigentlich, dass das nicht auffällt?
Naja, am Anfang habe ich ja auch mal gedacht, hoffentlich hört man mich nicht. Aber ich habe dann festgestellt, dadurch, dass ja das Orchester noch dazwischen ist im Graben.
Gut, bei dir ja.
Teilweise brülle ich ja schon manchmal rein und frage dann mal jemanden, der, wenn ich sehe, da hat jemand unten gesessen, den ich kenne, hat man irgendwas gehört, ja? Oder auch bei Proben eben dann, bei Generalproben oder Hauptproben, und man hat es wirklich nicht gehört. Und man muss aber auch wirklich dann ziemlich laut werden. Also es sei denn, es sind wirklich Pausen direkt irgendwie, wo es die absolute Stille ist. Also dann versuche ich natürlich auch zu flüstern. Also dieses Mittelding rauszukriegen. Ne? Flüstern, aber trotzdem so, dass es trägt, ist wirklich schwer. Also meistens frage ich dann die Sänger, hört ihr mich? Habt ihr mich gehört? Das ist ganz wichtig, dieses Feedback.
Das könnt ihr ja bei den Proben im Prinzip schon eintunen.
Ruth, du kannst flüstern. Man hört dich auf alle Fälle, ne? Oder?
Erstmal, so oft kommt es gar nicht vor, dass man anschlagen muss. Eigentlich sind wir wichtiger im Probenprozess, wenn sie anfangen, in die Szene zu gehen und den Text halt noch nicht so können, damit es dann flüssiger wird, dann sind wir eigentlich gefordert, hauptsächlich.
Okay. Jetzt mal eine Frage. Gab es denn auch mal so richtige Patzer, sprich, was der Schauspieler was ganz anderes verstanden habt, als ihr gesagt habt oder so? Oder irgendwer so richtig Lustiges mal erlebt habt? Anscheinend nicht.
Nein, na, Lustiges passiert schon oft, öfter. Aber jetzt sag mal, Patzer in dem Sinne, textmäßig, nein.
Erzähl mal was Lustiges.
Was Lustiges?
Ja, ich will was Lustiges
was
hören.
Was Lustiges?
Aus dem Nähkästchen.
Was Lustiges? Oh.
Okay, gut.
Viel Lustiges. Lohengrin fällt mir da ein.
Ja.
Die Szene im Brautgemach, wo Telramund mit drei von seinen Mannen eben in dieses Brautgemach eindringt und Lohengrin erstechen möchte. Und der Bariton, der den Telramund verkörperte, war auch eingerufen, war auch da. Und auf der Szene, als es dann also wirklich das Stichwort kam, ja, kein Bariton da. Und Elsa singt also immer, pass auf, Lohengrin, ja, er kämpfe und so weiter und so fort. Lohengrin mit Suppenteller, großen Augen, ja, wo ist er? Die drei Herren vom Chor, die also da die drei Mannen darstellten, standen ziemlich ratlos auch rum. An den Seiten zischte jeder schon und schnipste und so. Und der gute Bariton stand wirklich in der Gasse und unterhielt sich mit jemandem und merkte wirklich nicht, dass er dran war.
Ups.
Das gab natürlich danach einen Riesentheater.
Ein Theater.
Aber es war Gott sei Dank die Generalprobe. Aber es war lustig, weil sich wirklich also alle schon darum kümmerten, ihn auf die Bühne zu kriegen, und er selber merkte überhaupt nichts davon. Ja, das war
okay. Und bei dir, Ruth?
Ja, textmäßig jetzt weiß ich nicht, aber wir hatten letztens ein Stück mit Türen, wo viele Türen vorkamen. Und da war es manchmal schon ganz nett zu sehen, dass die Kollegen dann aus den falschen Türen kamen, wo sie eigentlich herauskommen sollten oder gar nicht kamen. Und ja, das ist dann manchmal schon trägt zum Lachen bei. Ja.
Viele Türen. Ja, wir sind eigentlich schon fast am Ende unserer heutigen Sendung. Es ist dann doch immer kurzweiliger, als man denkt. Ne? Bei der Theaterplattform im Gespräch mit Uta Gerdum und Ruth Dohle, ihr beiden, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr da wart.
Uns auch. Danke auch für die Einladung.
Ich hoffe, dass ihr sehr, sehr, sehr bald wieder soufflieren könnt, dürft.
Ja, hoffen wir auch, ja.
Müsst,
ja,
wie auch immer.
Wir dürfen.
Dürfen, aber ich muss.
Ja, das war die 79. Ausgabe der Theaterplattform. Heute waren bei uns zu Gast Uta Gerdum und Ruth Dohle, beide als Soufflösen am Bühnenrand in der ersten Reihe oder schon auch mal draufzugange und die rettende Person, wenn es um Texthänger geht. Ja, mir hat es große Freude bereitet, wie immer. Das nächste Mal ist die 80. Ausgabe, aber es ist rund, aber noch nicht so rund, dass wir eine Party machen dürfen. Dürfen wir im Moment eh noch nicht. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Am Moderatorenmikrofon in der letzten Stunde war Rainer Markus Walter. Hier geht es gleich weiter mit Caravellas, unserer portugiesischsprachigen Sendung. Ich wünsche noch einen schönen Tag und bleibt gesund. Tschüss miteinander.
Tschüss.
Tschüss.